Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Das stimmt auf den Punkt. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei den Sonntagsfahrern.
2 Stunden Automobilmagazin wieder und Sie hören schon den Hall der großen Werkstatthalle von dem Ort, der das Herz des Autopapstes höher schlagen lässt. Oder guck mal, ich habe hier auch noch ein paar Geräusche für dich. Kannst du am Klang des Geräusches erkennen, welche Nummer dieser Schlüssel hat?
Ja, ist ein 27er und der andere ist ein 3/4 Zoll Schlüssel.
Ja, da müssen die sich geirrt haben, ja? Die hier eine 2-2 draufgeschrieben haben. Also wir sind heute live, aber in diesem Fall auch wieder zum Anfassen und Angucken in der Klassikremise in Moabit, Wiebestraße 3637. Da sehen Sie den großen Radio 1 Banner, denn in der Tat wünscht sich der Autopapst auch, sich ihrer Probleme mal mit den Händen anzunehmen, was nicht bedeutet, dass er es schafft, es zu reparieren. Also diesen Irrglauben, den gibt es, aber...
Das liegt aber natürlich nur an der nur begrenzter Verfügung stehenden Sendezeit.
Ja, liegt natürlich an der Kompetenz.
Richtig. Und technisch ist ja nichts unmöglich. Meistens ist es eine Zeitfrage oder Geld.
Also wir freuen uns auf Sie. 2 Stunden Sonntagsfahrer aus der Klassikremise. Die Sonntagsfahrer heute, live ja sowieso immer, aber... Heute von draußen und zum Anfassen aus der Klassikremise. Es sind auch schon einige Radio 1 Hörer und Sonntagsfahrerhörer da. Das Schönste, was ich da eben gehört habe, war, leider haben wir kein Autoproblem.
Tja, du, wahrscheinlich nach all den vielen, vielen Jahren, die wir uns allwöchentlich die Wochenende um die Ohren hauen, irgendwann muss es doch mal besser werden, oder?
Ja, aber vor allen Dingen, weil man sich ja wünscht, dass du dann offensichtlich mit deinen papstheiligen Händen einmal das Auto wenigstens berühren würdest, um es
auch für die Zukunft gefeit gegen jeglichen Defekt.
So, hier sind wir also, Sie können gerne noch vorbeikommen. Wir haben aber auch unsere Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise wir sind noch dabei. Am letzten Sonntag kam in der Sendung die Frage auf, warum eigentlich sind Spritpreise am Wochenende immer hoch? Das konnten wir noch beantworten.
Na, weil da so viele fahren.
Aber die Frage, warum die Spritpreise dann spontan am Montag am super günstigsten sind, diese Frage konnten wir nicht klären. Es gab Spekulationen, zum Beispiel, weil es, wenn es einen Hochpunkt gibt, dann auch wieder einen Tiefpunkt geben muss. Klar, aber warum ausgerechnet Montag und nicht Dienstag oder Mittwoch? Oder eine andere Spekulation, weil Montag eigentlich niemand mehr tankt und die Tankstellenbetreiber sozusagen Sonderangebote machen, alles muss raus, damit überhaupt noch jemand bei ihnen anhält. Wir kamen zu keiner befriedigenden Lösung und darum versuchen wir, diesem Rätsel des Alltags jetzt auf die Spur zu kommen.
Und zwar mit Hilfe von Axel Graf von Bülow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Freier Tankstellen. Schönen guten Tag, Herr von Bülow.
Guten Tag.
Was ist denn nun dran an der Beobachtung unserer Hörer? Freitag und am Wochenende teurer Sprit, Montag dann wieder billig.
Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Sie stimmt allerdings nur zur Hälfte. Wir hatten dieses Phänomen bis vor 1-2 Jahren regelmäßig, dass am Wochenende die Spritpreise erst hoch waren, am Freitag und dann übers Wochenende verfielen und am Montag war es dann auf dem Tiefpunkt angelangt und ging dann irgendwie wieder hoch. Das ist ein bisschen überholt, wenn ich das mal so sagen darf. Inzwischen sind also alle auf den Trichter gekommen, dass der Verbraucher das gemerkt hat und haben versucht, diese Preise dann über die Woche sozusagen immer wieder mal auf ein erträgliches Niveau anzupassen. Das hört sich für den Verbraucher jetzt schlimm an, aber man muss wissen, dass bei den Niedrigpreisen oder bei den niedrigsten Preisen eigentlich kein Gewinn mehr zu machen war. Im Gegenteil, es wurden sogar Verluste geschrieben und bei den Höchstpreisen war es dann hin und wieder vielleicht mal zu hoch, sodass die Mitte das Richtige gewesen wäre. Aber der Mensch neigt nun mal zu Extremen scheinbar und deswegen hat es diese Phänomene gegeben. Es verteilt sich also heute nicht mehr aufs Wochenende, sondern eigentlich auf jeden Tag.
Wir müssen trotzdem nochmal bei dem Montag nachbohren, weil das war ja unser Problem. Genau. Warum war denn das da dann am preiswertesten? Also tatsächlich so, alles muss raus, kommt doch bitte noch einer bei mir tanken oder was war der Grund?
Ja, das war eigentlich der Schreck, wenn ich das mal so sagen darf, der Preismanager in den ganzen Zentralen der Mineralölgesellschaft und auch der Freien letztendlich. Denn am Wochenende war die Preiszentrale oft nicht besetzt und da hatten die Pächter hier und da vielleicht mal freie Hand. Und dann sind die Preise schneller verfallen, als es einem lieb war. Und montags kommt man dann ins Büro und stellt fest, hoppla, die Gewinne sind alle zum Teufel. Im Gegenteil, ich schreibe sogar Verluste. Und dann hat man sehr schnell dann am Mittag, Nachmittag, das war ja das Phänomen, montags die Preise wieder angehoben. Ergebnis, montags morgens war es am billigsten. Das macht man jetzt aber im Prinzip jeden Tag, um nicht mehr diese wahnsinnigen Wellen zu haben oder zumindest etwas zu glätten. Es gelingt nicht, hier und da ist es immer noch zu diesen extremen Preissprüngen, kommt es immer noch, aber es ist ein Phänomen, was offenbar dem Wettbewerb geschuldet ist.
Wenn Sie sagen, das macht man heute nicht mehr, man glättet, wer ist denn Mann? Gibt es da drei oder vier Leute,
jeder,
die an irgendeinem...
Ja, Mann ist jeder, das ist... Wissen Sie, bei uns im Verband sind, ich mache ja die Preise nicht im Verband, sondern das machen die Mitglieder. Ich habe mit den Preisen eigentlich nur beobachten zu tun, aber ich mache das genauso wie Sie, sehr aufmerksam. Und meine Mitglieder, das sind über 560 Firmen, stellen eben die Preise jeder für sich ein. Und die beobachten den Markt akribisch, genauso wie es eine große Marke auch tut. Und da gibt es nun den sogenannten Marktführer oder mehrere große Firmen, die auch ein hohes Interesse daran haben, ihr gesamtes Netz auf einem auskömmlichen Niveau, was die Preise angeht, zu halten. Also da muss man auch was verdienen dürfen. Und die machen es dann so, dass die Preise sehr genau beobachten und das jetzt jeden Tag und auch am Wochenende. Das haben sie früher nicht gemacht und am Wochenende war deswegen immer diese Anhebung am Freitag und übers Wochenende verfiel es dann wieder.
Gucken wir konkret auf die kommende Woche. Die Sommerferien beginnen. Am Dienstag ist letzter Schultag. Haben wir damit so einem Überhoch zu rechnen?
Ich wäre jetzt ein Guru, wenn ich das sagen würde, aber ich gehe davon aus, dass jeden Tag so ein kleines Hoch und jeden Tag ein kleines Tief ist. Man muss eben genau hingucken und letztendlich, wenn Sie das mal langfristig verfolgen, was wir ja auch tun, ich mache das übrigens nicht ich, sondern ich beobachte die Preise in den Statistiken seit der Nachkriegszeit eigentlich und es folgt letztendlich der Benzinpreis langfristig immer dem Ölpreis. Das kann man nur nicht jeden Tag sagen, deswegen gibt es eben regionale Ausschläge, die auch in Berlin ganz unterschiedlich sind. Also wenn Sie im Westen von Berlin, haben Sie manchmal ganz andere Preise als im Osten. Das liegt dann daran, dass da irgendwo der Wettbewerb schärfer oder weniger scharf ist oder die Verbraucher vielleicht weniger aufmerksam sind. Das machen Sie ja selber auch. Sie fahren auf die Tankstellen, wenn es billig ist. Ne?
Wie schön war es früher, da wusste man noch, am Wochenende war der Benzinpreis ganz oben, am Montag unten. Jetzt kann man sich auf nichts mehr verlassen. Es geht in kleinen Wellen, die Wellen da vor sich hin. Und nicht mal der Nicht-Guru Axel Graf Bülow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Freier Tankstellen, kann prognostizieren, wie es aussieht zu Ferienbeginn. Wir danken herzlich für das Gespräch. Einen schönen Sonntag noch.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und über unseren heutigen Mitfahrer kann man sagen, er ist ein bekannter Schauspieler, hat mitgespielt in Filmen wie Knocking on Heaven's Door, Der Eisbär oder man kennt ihn als Kommissar Matthias Hamm aus der ZDF-Krimireihe unter anderen Umständen. Aber warum er sich schon direkt in mein Herz gespielt hat, ist, weil er die gleichen Autoerfahrungen in den Kasseler Bergen gemacht hat wie ich. Er wollte mal mit einer Ente nach Südfrankreich fahren und musste schon in den Kasseler Bergen auf der Standspur fahren und wurde von Lastern überholt. Er ist der Schauspieler Ralf Herford und der sitzt jetzt hier bei uns in der Werkstatt bei den Sonntagsfahrern. Hallo Ralf.
Hallo, hallo.
Ich hatte das Erlebnis mit dem Fiat Panda, du mit einer Ente.
Das heißt, das war ein bisschen später als ich. Also.
Aber was war da los? Also ihr habt nicht, die konnte nicht schneller oder auch ihr habt nicht gewusst, dass man vom vierten in den zweiten runterschaltet?
Ich hatte die Ente gekauft von einem Freund für 500 Mark. Der gesagt, topfit das Auto, das war mein erstes Auto und die hatte 16 PS, aber sie war komplett im Eimer, wie sich später herausstellte, als ich irgendwann in Südfrankreich war. Sie hatte weder Bremsbeläge, also wirklich null Bremsbeläge und der Motor hatte überhaupt keine wirkliche Kompression mehr. Also wenn es hochging, hatte die einfach keine Leistung. Und das war nicht meine Idee, auf der Standspur zu fahren, sondern das waren die LKW-Fahrer, die so wütend waren, weil ich so mit 30 Sachen, und dann habe ich vorgezogen die ganze Zeit auf der Standspur.
War keine Flugente, sondern eine Schleichente.
War eine regelrechte Schleichente.
Deine motorisierte Karriere begann aber schon vorher mit 14 auf einer alten Adler, die du aber noch gar nicht fahren durftest.
Nee, darf man eigentlich mit 14 nicht. Und wie das so ist, man fährt sie dann trotzdem, weil man sie sich fertig gemacht hat. Und das endete dann damit, dass ich glaube, 4 Wochenenden Sozialarbeit leisten musste. Weil man mich natürlich erwischt hat ohne Führerschein.
Nur mal so die Situation dazu, du nachts oder wann bist du illegal mit der gefahren?
Tagsüber.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, in Herford merkt das keiner.
Und wie haben Sie es gemerkt?
Indem ich, glaube ich, wenn man weiß, dass man was tut, was man nicht sollte, verhält man sich anders. Und irgendwie haben Polizisten dafür einen ziemlich guten siebten Sinn.
Und Herford ist ja auch nicht so groß und die kannten das wahrscheinlich schon. Der kleine Ralf, du, der fährt bestimmt mit der Adler rum, sobald er die fertig hat.
Ja. Nee, aber konntest du gut fahren? Also darauf ziele ich ab. Bist du irgendwie Schlangenlinien gefahren und hast ausgesehen?
Nein. Die haben mich einfach gesehen. Das war, zu der Zeit brauchte man ja keinen Sturzhelm. Ja?
Und du sahst aus wie 14.
Ich sah aus wie 14.
Dann mit 18 Führerschein, gab es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Ja, das war eigentlich der Führerschein mit 19, weil bevor ich den dann machen durfte, musste ich zum Idiotentest.
Wegen der Adlergeschichte?
Wegen dieser Adlergeschichte. Und da hatte ich, glaube ich, die ersten 6 Punkte oder so und musste dahin und ja, habe den bestanden. Also ich musste da auch gar nicht groß was beantworten und
dann okay. War es eben mit 19. Jedenfalls ging es dann los, offiziell. Und das nächste Auto nach der Ente war ein E-Type.
Ja, es war nicht das erste Auto danach, das war eines der Autos danach. Weil ich hatte dazwischen noch so einige andere, einen alten Volvo aus den Heelys. Ich habe damit gehandelt, ich habe die in New York und Long Island und überall bin ich rumgefahren, weil ich da gelebt habe 1985 und habe die dann exportiert nach Bremerhaven.
Autohändler, wir sprechen mit einem Autohändler.
Ja, ja. Aber kam das deswegen, weil man damit gut Geld machen kann mit so Autohändlern?
Oder das war meine Leidenschaft.
Autobesessener.
Ja, weil ich Autobesessen war. Ich habe es wahnsinnig geliebt, diese Oldtimer. Es war wirklich meine Riesenleidenschaft. Und bin da überall rumgefahren und fand das auch toll, solche Schätze auszugraben. Die standen in New York, Uptown, immer so in den Tiefgaragen bei den Hochhäusern. Und wenn man diesen Jungs, die da unten diese Tiefgaragen bewachten in den jeweiligen Hochhäusern, $5 oder $10 gab, dann durfte man mal reinlaufen und überall standen verstaubte Oldtimer.
Warum?
Weil die zu der Zeit nicht mehr bewegt haben. Und allen, denen ich einen Zettel rangemacht habe, so ziemlich alle riefen zurück und sagten, ja, you can buy it.
Ich meine, das wirft das erste Mal einen guten Blick auf die, die immer so Zettel an die Autos klemmen. Man hätte und könnte auch
Ralf Erfurt
treffen. Dabei.
Das war die Idee von Ralf Erfurt und machen alle nach heute.
Aber dieser Jaguar E-Type, den hast du auch in irgendeiner Scheune gefunden. Der hatte aber eigentlich schon einen Zwischenbesitzer, nämlich einen Hamster, der da seine Maisvorräte angelegt hatte.
Genau, weil ich habe den Wagen gekauft, obwohl beim Probelaufen, der war auf Long Island stand, der kam der Jaguar E, das war Serie 3, also der hat 4 Auspuffrohre, ist ein 12-Zylinder und aus 2 kamen nur Abgase. Und ich dachte, naja, hoffentlich ist da nicht der ganze Motor dann doch. Aber ich wollte den unbedingt haben. Und wie sich herausstellte, war das, also man muss wissen, dass die Auspuffanlage beim Jaguar E ist ungefähr 6 Meter lang, von vorne bis hinten. Und 2 der Rohre, als das dann demontiert wurde, waren eben voll mit Mais. Das war das Zuhause eines Long Island Hamsters sozusagen. Und das war der Grund, warum da nichts rauskam.
Du selbst beschreibst deinen Fahrstil als krass. Was ist denn krass?
Ja, ich bin, also nicht, dass ich zu schnell fahre, sondern dass ich einfach scheinbar doch sehr unaufmerksam oft bin. Ich gucke gerne rechts, links, was man nicht tun sollte.
Das heißt, da begründet sich auch die andere Ausdrucksweise, nämlich die deiner Frau, die sagt, du bist der schlechteste Fahrer.
Ja, natürlich. Für sie bin ich der absolut grottenschlechteste.
Krass und schlecht sind sozusagen das Gleiche in diesem Fall.
Also wir halten mal fest, zusammenfassend. Du bist ein echter Autofreund mit je nach Sicht krasser oder schlechter Fahrweise. Und dann war dann die Leidenschaft für Autos aber plötzlich weg, von einem auf den anderen Moment einfach erloschen. Warum?
Das kann ich nicht sagen. Oder es war so, ich habe den Jaguar E gefahren wie einen Alltagswagen. Also ich bin damit im Winter, also ich war sicher einer der wenigen, die damit wirklich bei 20 Grad minus fuhren, weil ich einfach mir keinen zweiten leisten konnte. Und ich habe aber immer gesagt, wenn der Wagen mal anfängt, in der Garage zu stehen im Sommer, wenn es schön ist, weil, ja, wie das so viele Oldtimer-Sammler haben, dann gebe ich ihn weg. Und dann irgendwann merkte ich, er steht. Und dann habe ich ihn wirklich sofort verkauft.
Jetzt kommt noch, weil die Zeit drängt uns leider, obwohl wir noch ewig weiterreden könnten, mit dir der Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Oh Gott.
In Berlin fahre ich am liebsten?
Fahrrad.
Auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus wie?
Ziemlich bescheuert.
Bescheuert heißt?
Ja, ich weiß auch nicht, so wie John Travolta damals in der Disco-Zeit.
Ach, ja, also auch bescheuert ist dann sozusagen nur ein anderes Wort für ziemlich gut.
Naja.
Mit Auto im Film würde ich gerne mal...
Mit Auto im was?
Mit Auto im Film, also mit einem Auto als Spielauto, würde ich gerne mal...
Durch ganz Amerika fahren.
Im Verkehr nervt mich besonders...
Alle anderen.
Vom Autoverkäufer zum immer noch aktiven Schauspieler bin ich auch Immobiliensucher geworden, weil...
Weil das Umland bei Berlin so wahnsinnig schön ist und mich so viele Kollegen immer gefragt haben, weil die wussten, ich lebe draußen, ob ich nicht was weiß, irgendwie eine Hütte am See oder so.
Also Sie sehen schon, entweder das Zettelchen am Auto, da könnte der Ralf dahinter stecken, die Hütte, das ist die Immobiliensucher, das ist er auch. Oder Sie gucken einfach demnächst mal wieder Fernsehen, da taucht er auch auf. Ralf Erfurt, demnächst im ZDF in der Krimireihe unter anderen Umständen, am Dienstag, den 2. Juli zum Beispiel, um 17:45, das ist eine Wiederholung, aber aktuelle Folgen werden gerade gedreht, gibt's also auch nachgeliefert und wir danken recht herzlich für den Besuch.
Ja, ich danke auch, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Danke sehr.
Vielen Dank. Tschüss, Ralf.
Ciao.
Audienz beim Autopapst.
Ja, Audienz beim Autopapst und das ist heute dann der Moment, wo alle was davon haben. Nämlich eben ist der Autopapst rausmarschiert zu dem Auto von Irene und das ist dann ganz schön. Alle anderen hinterher, so 30 bis 40 Radio 1-Hörer sind da, die dann brav im Gänsemarsch hinterher marschiert sind zum Auto von Irene. Denn welches Problem hat das denn?
Es springt ganz schlecht an und zwar ungefähr seit 8 Monaten. Also es ist ja ein Auto, was im Erdgas, also mit Erdgas fährt und mit Benzin fährt. Mit Erdgas springt es eigentlich fast gar nicht mehr an. Und im Benzinbetrieb geht's so. Also heute Morgen habe ich ungefähr 5 Versuche gebraucht. Also es örgelt lange und irgendwann
bemüht er sich dann und springt dann erst der Erste, der Zweite und am Ende sind dann alle 4 mit dabei. Hast du denn mal irgendwann die Kompression messen lassen?
Ja.
Und was war da für ein Ergebnis?
Die ist gut. Die Kompression ist gut. Es wurde auch schon viel ausgetauscht. Also die Zündkerzen sind neu, die Zündspule ist neu. Irgendein Relais in der Kraftstoffpumpe wurde ersetzt. Also es war 4-mal in der Werkstatt und Fiat sagt, ich soll mir ein neues Auto kaufen.
Das sagen die ja gerne mal. Die leben, glaube ich, davon, vom Verkauf von neuen Autos. Wie viele Kilometer hat der runter?
91.000. Und ich finde, es ist zu früh, um es wegzuschmeißen.
Das stimmt. Was ich empfehlen würde, und zwar, wenn es geht, auch außerhalb von Fiat, weil die das möglicherweise gar nicht können. Ich würde sowohl die Benzin- als auch die Gasdüsen, die den Kraftstoff einspritzen, mal prüfen lassen. Das kann nämlich durch Verschmutzung des Gases zum Beispiel möglich sein, dass die Düsensitze verkleben, verharzen. Und dann kommt eben im Startmoment, wo es besonders kritisch ist, dass der Motor eben das richtige startfähige Gemisch bekommt, ein falsches. Und dann springt er schlecht an.
Genau, also Fiat hat mir gesagt, die Diagnose wäre, der Ansaugdruck wäre zu hoch. Was immer das ist, also wie das, so verstehe ich das, der Kraftstoff angesaugt wird, dann würde ein falsches Signal an den Motor kommen. Es erscheint auch manchmal die Leuchte Motorsteuerung defekt und dann zieht er nicht genug Kraftstoff.
Okay, und das ist wahrscheinlich was der Fehlerspeicher von sich gegeben hat. Da steht dann Kraftstoffdruck zu hoch. Der ist absolut mit Sicherheit nicht zu hoch. Möglicherweise ist der Kraftstoffdrucksensor defekt und gibt falsche Werte an. Das müsste dann aber für Gas und Benzin gleichzeitig sein. Also das wäre auch noch ein gangbarer Weg. Wenn dieser Fehler da ist, würde ich mir diesen Kraftstoffdrucksensor mal vornehmen, wenn man den messen kann, beziehungsweise einfach auf Verdacht ersetzen. Der ist nicht so teuer.
Irene, hilft Ihnen das?
Ja, wenn man den ersetzt, also den kann man sozusagen ersetzen, ohne dass das eine Reparatur von 1.000 Euro ist, was mir Fiat gesagt hat, wenn es der Zylinderkopf oder der Motor ist, das...
Da grinsen Sie sich beide an.
Wenn es der Zylinderkopf oder der Motor ist, dann ist das so teuer. Nicht? Aber ein Sensor, wenn man den einzeln wechselt, der ist natürlich deutlich, deutlich billiger.
Irene, das wäre doch mal ein Versuch. Ja. Ich habe wieder die Kleinigkeit entdeckt als Kennzeichenbeobachterin BLU, Blue, das Auto ist blau, tatsächlich mit dem Sinn so gesucht.
Ja, warum? Von meiner Tochter Bluchen genannt, so heißt das Auto.
Bluchen, vielleicht geben Sie ihm auch einen neuen Namen, vielleicht mag es den nicht und dann läuft es wieder wie gewuppt. Danke für Ihren Besuch. Jan ist noch am Telefon. Hallo Jan.
Ja, hallo.
So, Jan, was fahren Sie denn?
Ja, mein Problem ist mein VW Touran, Baujahr 2009, ein Dieselmotor, 1,9 Liter. Da leuchtet beharrlich die Motorkontrollleuchte. Das Kuriose ist nur, im Serviceheft, also im Begleitbuch, hat diese Motorkontrollleuchte gar keine Funktion. Jetzt war ich damit in der Werkstatt, die sagen, ja, da ist möglicherweise ein Drucksensor defekt, haben einen Drucksensor ausgetauscht, aber sie leuchtet beharrlich wieder. Und jetzt ist es einigermaßen unklar, was im Grunde der Schaden dabei sein könnte.
Also bei einem TDI, bei einem Dieselmotor, gibt es eigentlich immer nur die Vorglühkontrolle, die besagt, dass irgendwas mit dem Motormanagement nicht klappt. Ist denn der Fehlerspeicher ausgelesen worden? Bestimmt.
Der Fehlerspeicher ist ausgelesen worden und dann gibt es quasi den Hinweis darauf, dass es einmal der Drucksensor gewesen sein könnte und außerdem der Abgasregelventil könnte es sein, hieß es. Aber genaues weiß man nicht.
Okay, aber Sie haben auch jetzt nicht probeweise mal ausgetauscht oder mal nachgemessen?
Nee, um Himmels Willen. Nein, davon habe ich keine Ahnung.
Okay, also ich würde von hier aus sagen, Drucksensor würde ich als zweite Variante nehmen, relativ unwahrscheinlich. Abgasregelventil, AGR, ist sehr oft der Fall. Und das kann man ausbauen und reinigen. Und dadurch hat man dann erstmal eine billige Möglichkeit, um sich ranzutasten. Das würde ich an seiner Stelle machen.
Jan,
ja, okay,
viel Freude dabei. Danke für den Anruf.
Wunderbar,
schönen
danke.
Sonntag noch.
Jo,
weitere Audienzen hier oder per Telefon im Laufe dieser Sendung. Die Sonntagsfahrer ergötzen sich heute ja mal wieder an echten Autos. Wir senden live aus der Klassikremise in Moabit. Und das ist ja eine wahre Fundstätte für alte und vor allem schöne alte Autos. Denn der geneigte Oldtimer-Besitzer hat hier zum Beispiel seinen Schatz geparkt, der darf dann auch angeguckt werden. Es gibt verschiedene Werkstätten, die ihre Autos hier auch zeigen. Also wie ein Automuseum ohne Eintritt, jede Menge Autoschätze angucken. Aber nicht nur alte Autos, wir haben hier auch den Autoarchäologen gefunden. So nannte ihn die Berliner Zeitung, obwohl sein Name durchaus auch musikalisch klingt. Roland Kaiser hat aber nichts mit dem gleichnamigen Schlagersänger zu tun. Unser Roland Kaiser restauriert seit 9 Jahren mit seinem Unternehmen Atelier Automobile vor allem französische und schwedische Klassiker und sitzt jetzt hier in der Werkstatt bei den Sonntagsfahrern.
Na denn, herzlich willkommen, Herr Autoarchäologe. Wie gefällt denn die Bezeichnung?
Ja, ich finde die Bezeichnung ganz lustig, schmeichelt mir ein bisschen. Ich schmunzel wirklich auch drüber, weil ich buddel ja keine Autos aus.
Aber man gräbt was aus. Was ist denn genau das, was man so mit archäologischer Arbeit vergleichen könnte, wenn man alte Autos restauriert?
Naja, ich denke, das ist schon, die alten Fahrzeuge, die ja in sehr schlechtem Zustand kommen, die auseinandergenommen werden, die restauriert werden, eventuell auch auf Wunsch restauriert werden. Man findet schon so einiges, wenn man so ein altes Fahrzeug 30, 40, 50 Jahre als Auto auseinandernimmt.
Man könnte ja jetzt denken, Oldtimer restaurieren, genau, man soll das ja dann auch für welche machen. Guter Markt, geht um Statussymbol, um schickes Auto. Aber Sie sagen, es ist eine andere Art von Kulturvermittlung, ein altes Auto zu restaurieren und wieder auf die Straße zu bringen. Warum?
Eine andere Art von Kulturvermittlung, naja, es ist viel die Sache, man zeigt das, was vor 50 Jahren war. Nun sind ja auch die Autos, die ich in meiner Firma mache, französische und schwedische Klassiker, eher bodenständige Autos, also keine ultra teuren Autos. Das hat zur Folge, dass die Leute sich auch viel mehr damit identifizieren können. Da sind persönliche Erlebnisse dahinter, persönliche Emotionen dahinter. Und das gräbt man oft mit diesen Autos aus.
Patricia hat vorhin gesagt, spezialisiert sind Sie auf schwedische und französische Oldtimer. Warum gerade auf die?
Ja, französische Oldtimer war das Hauptargument hier. Einmal bin ich seit 1978 als Teenie sehr oft in Normandie gewesen und dort mit den Autos in Kontakt gekommen. Daher kommt die Liebe zu den Franzosen. Aber die Sparte der französischen Werkstatt wurde hier auch gesucht vor 9 Jahren. Also alles andere mit englischen, italienischen, deutschen Autos war hier schon besetzt und das wurde halt gesucht. So ist das zustande gekommen. Und die Schweden habe ich mit dazu genommen, weil nach meinem Empfinden die Klientel für schwedische und französische Oldtimer relativ die gleichen sind.
Und an was graben Sie gerade so rum, so um im Archäologiebild zu bleiben? Was ist da gerade so ein schickes Ding bei Ihnen in der Werkstatt?
Im Moment ist der große Run bei uns der Citroën HY. HY werden wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen, vom Namen her. Das ist ein Lieferwagen 50er, 60er, 70er Jahre. Der charmante Citroën Wellblech-Lieferwagen. Ganz genau.
Haben so Blumenhändler gerne.
Zum Beispiel. Ja. Und der ist im Moment eben der Run.
Sie unterrichten ja außer an alten Autos rumzuschrauben, auch als Dozent in Geschichte der Automobilindustrie und Automobiltechnik an der HTW Berlin und nehmen dann dafür auch schon mal das eine oder andere Auto mit in so eine Vorlesung oder so eine Unterrichtseinheit. Was lernt man denn bei Ihnen dann so als Student? Also so die wichtigen Dinge, die Sie in die Köpfe von Studenten bringen wollen?
Naja, das Fach Automobilhistorie, um es mal abzukürzen, was ich dort doziere, das richtet sich eben an den Studiengang Fahrzeugtechniker. Also sag mal früher, wie ich selbst, Diplom-Ingenieur Fahrzeugtechnik, so sind das die neuen ja auch. Da ist es zwar dann Bachelor und Master, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und mein Fach der Oldtimer-Historie ist eben eins davon. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren und ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, zu jeder Vorlesung einen anderen Oldtimer mitzubringen, den wir dann in der Pause im Labor angucken. Das konnte ich bisher auch noch immer bewerkstelligen.
Und der fährt dann da ins Unigebäude rein, da gibt es eine extra Rampe für den Herrn Kaiser, da kommt er wieder mit so einem alten Schinken und die Studenten freuen sich, weil endlich ist mal was los.
Ja, die Rampe gibt es nicht nur extra für mich, da gibt es natürlich für den Studiengang Fahrzeugtechnik ein Labor mit Hebebühnen und alles, was man so braucht. Und da ist natürlich für dann, wenn ich meine Vorlesung habe, eine reserviert. Ich komme rein und... Ja.
Und was ist dann sowas, was man an so einem Anschauungsobjekt viel besser lernen kann, als wenn Sie jetzt nur so ein PowerPoint da an die Wand werfen würden?
Naja, mit dem Auto selber, wenn man es sieht, wenn man es anfasst, wenn man sich reinsetzen kann, kriegt man natürlich schon mehr Flair mit. Man kann sehen, was an der Technologie tatsächlich da ist, ohne dass man doziert. Man kann es sehen, man kann es anfassen. Und sehr viele Studenten haben dann auch irgendwelche Fragen, wenn sie was sehen, was für mich selbstverständlich ist, was für die aber merkwürdig erscheint.
Wo fühlt sich denn so ein Oldtimer am andersten an im Gegensatz zu einem Neuwagen?
Man spürt, wie man fährt. Ich sage, man hat Kontakt zur Straße bzw. zum Auto. Lenkung, Bremsen, Kupplung, Gas, man fühlt es. Es ist nicht wie bei heutigen Autos alles Drive-by-Wire, sondern man fühlt, was man tut.
Und man hat als Autofahrer auch noch die Chance, vom Neuwagenbediener den Evolutionssprung zum Autofahrer zu machen.
Absolut.
Das heißt, die dürfen auch Probe fahren, die Studenten? Ich überlege gerade, ob ich nochmal umschule und vielleicht nochmal, wie heißt es?
Autoarchäologie.
Autoarchäologie studiere. Nee, die dürfen nur so.
Nee, Probe fahren dürfen die normalerweise nicht. Das wäre auch zu aufwendig. Ich sag mal, wenn ich da 50 Leute in Probe fahren lassen würde, dann würde die Vorlesung aus nichts anderem bestehen. Das geht nicht.
Also, falls Sie noch spontan überlegen, doch noch was zu studieren, Sie könnten es bei Roland Kaiser tun. Er ist Dozent der Geschichte der Automobilindustrie und Automobiltechnik an der HTW Berlin und der Autoarchäologe hier in der Klassik-Remise und verhilft alten schwedischen und französischen Autos zu einem nächsten Leben. Herzlichen Dank, dass Sie auf unserem Sonntagsfahrersofa Platz genommen haben. Und wenn schon, das muss kommen, es tut mir leid, wenn schon Roland Kaiser, können Sie dann auch Santa Maria?
Ja, können vielleicht schon, aber ich glaube, Ihre Hörer würden in Scharen weglaufen.
Naja gut, wir können es auch nicht, also machen wir
Musik. Okay, also dann auf zur Schippe wieder, Herr Kaiser.
Danke.
Ach, ich liefere Ihnen das Bild zur Situation. Die Sonntagsfahrer vor der Werkstatt, die ganze Herde ist wieder rausmarschiert. Ich würde schätzen, mittlerweile so an die 50 Leute. Können wir Sie mal hören? Hallo? Das Auto ist vorgefahren, Andreas sieht, naja, fragen wir doch mal, Sie, wie sieht er aus?
Wer, er wartet Auto? Jetzt auf den Motor.
Ja, aber wie sieht er aus, also so optisch, also auch unter modetechnischen Gesichtspunkten?
Ja, sehr lustig auf jeden Fall.
Weil er hat auch heute wieder sich ein Kopftuch um die Augen gebunden, weil er darf das Auto, was er gleich am Geräusch des anspringenden Motors kennen wird, ja nicht schon sehen. Wie fühlst du dich, Andreas?
Höre ich das schon?
Nee, das war so ein Motorrad, was hier gerade just auf dem Parkplatz auch
Scholz
startete.
Weg, es stört.
Also, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich habe ein bisschen Durst übrigens, aber das kann ich ja später ändern.
Kurze Frage in die Runde. Wer von Ihnen kennt das Auto, das hier steht? Ja, Sie hören Stille. Ich bin auch einmal drum rumgegangen. Es steht nirgendwo drauf. Also, es ist doch schon durchaus was Spezielles, Marcel?
Ja, auf jeden Fall.
Marcel, was mögen Sie an Ihrem Auto gut leiden?
Die Kraft, die Power, ja, die Geräusche von dem V8-Motor.
Ah, da war doch schon der erste Hinweis dabei, Andreas. Jetzt bist du dran. Das heißt, Marcel, startet bitte.
Genau.
Ja, wenn der so wo lang fährt, dann hört man den. Genau. Gehen Sie weg da hinten, da kommt das alles raus.
Genau, ich an deiner Stelle wäre da vor.
Danke, Marcel. Ja?
Ich wäre an deiner Stelle wäre auch in Zukunft vorsichtig.
Patricia. Drei Fragen darfst du Marcel noch stellen.
Genau, das mache ich
hat
auch.
Hat es einen V8-Motor? Ja.
Patricia, wie alt ist denn das Marcel, das Auto?
Von 71.
Von 71. Und genau die Karosserieform würdest du wie nennen?
Pickup.
Ja, hätte ich doch fast gedacht. Dann kann man, glaube ich, die Frage nach dem Land und der Marke können wir uns schenken. Was nehme ich stattdessen? Genau, ist die
Farbe.
Ist die Marke des Autos heute noch in amerikanischem Besitz?
Ich denke schon, ja.
Ist es ja oder nein?
Ja.
Okay. Dann ist es ein... Also der Motor ist ein...
V8.
Ja, ein 350er und das ist ein Blazer K5.
Nein.
Okay. Chevy Blazer wäre es gewesen, hätte ich getippt. Aber was ist es wirklich, Marcel?
Der Motor ist auch falsch.
Auch falsch, alles klar.
So, los, noch einen, stampf ihn nieder, nein.
Marcel, löse auf.
Nein, das ist ein 383er Motor,
okay.
6,3 Liter und ist ein Chevrolet El Camino.
Okay.
Nimm das Tuch ab von den Augen, damit du ihn in seiner ganzen orangefarbenen Schönheit sehen kannst. Das ist aber auch echt so ein Potenzauto, oder?
Ja, so kann man das auch sagen, ja, auf jeden Fall, ja.
Gucken dich da alle bewundernd oder mitleidig an?
Mehr bewundernd und mit großen Augen auf jeden Fall.
Läuft er als LKW?
Ja, LKW Oldtimer.
Und das Finanzamt ist auch zufrieden damit. Ja.
Was lädst denn du dann hinten drauf, Marcel?
Nix.
Nee?
Gar nichts. Da wird nie was drauf kommen.
Warum denn nicht?
Weil es wirklich ein reines Showfahrzeug ist.
Ah, gut. Also herzlichen Dank, dass du dabei warst. Andreas, was war mit dir los? Warum hast du das nicht erkannt, wo du so viele Informationen hattest?
Ich hatte ein anderes Bild vor Augen.
Komisch.
Immerhin habe ich ja gemerkt, dass es ein Chevy ist. Ja. Na bitte, jetzt mal Applaus.
Keiner
ja?
von Ihnen wusste, was es ist. Der Autopapst eben auch nicht, ist doch auch nur ein Mensch. Vielen Dank, Marcel, dass du da warst. Andreas, du warst trotzdem toll und du sahst so gut aus.
Ja, hast du es fotografiert.
Aber alle anderen.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Mit seinem durchhängenden Dach wurde er berühmt. Der Mercedes 230 SL, Spitzname Pagode. Dabei hatte dessen Entwickler Friedrich Geiger ganz schön geschwitzt. Es galt, Reifenabdrücke zu füllen. Der Pagode, intern in der Entwicklung noch W113 genannt, sollte sowohl den legendären Mercedes 300 SL als auch dessen kleinen Bruder 190 SL ersetzen. Geiger hatte auch diese Modelle entworfen und musste nun unter Verwendung von Bodengruppenelementen der parallel gebauten Limousinen ein Auto auf die Räder stellen, das als Sportwagen durchgehen sollte. Er machte aus der Not eine Tugend und kombinierte beim Design die breite Spur der Limousinenachsen mit großen Rädern und einem Hardtop, welches aus aerodynamischen Gründen an den Seiten höher war als in der Mitte. Der Mercedes Pagode war geboren.
Und genau so einen haben wir jetzt wieder in der Werkstatt vor uns. Eine Pagode in, es soll rot sein, sieht aber aus wie braun. Sie gehört Burkhard Steins, Automobilhistoriker und Fahrzeughändler, Geschäftsführer vom Oldtimerhandel Preselect. Rot?
Genau, das nennt sich einfach Dunkelrot. 423 Dunkelrot.
Jetzt bin ich so eine, die kennt eine Pagode als hohen Turm, so mehrgeschossig turmartiges Gebäude. Wieso heißt denn das Auto Pagode?
Ja, asiatisch, nicht? Also China und Japan. Da sind die Pagoden im Allgemeinen, haben was Sakrales. Ja gut, das Auto kann man auch als sakral bezeichnen vielleicht, wenn man sich richtig Mühe gibt. Nein, Pagode deswegen, weil das Dach so eine merkwürdige Form hat. Das Dach ist konkav geformt.
Es hängt also in der Mitte ein bisschen durch. Und warum, genau. Hat man das so gemacht?
Das hat man so gemacht wegen des besseren Einstiegskomforts. Man darf ja die Zielgruppe nicht vergessen. Also im Vorspann wurde ja ein bisschen was von der Entwicklung erzählt von der Pagode. Die Pagode ist gezielt auf eine doch etwas ältere Kundschaft, als es damals zum Beispiel der 911er Porsche dargestellt hat. Und wegen des besseren Einstiegskomforts hat man das Hardtop, das Dach so geformt, dass es also möglichst zu den Außenflächen höher ist als zum Innenflächen.
Das heißt, man hätte also theoretisch besser, nicht perfekt, aber besser mit Hut einsteigen können.
Absolut. Also mit Hut fahren war damals ja noch angesagt. Man darf ja nicht vergessen, das Fahrzeug wurde um 1960 entwickelt. Es kam dann 1963 auf den Markt, aber das war die Zeit, wo es noch Hutträger gab.
Das Ziel bei der Designentwicklung war, dass das Auto ein maskulines Erscheinungsbild mit sich bringt. Wo genau strahlt denn dieses Auto Männlichkeit aus?
Also kann ich nicht bestätigen. Das Auto ist sachlich geformt. Und ich muss sagen, das ist ja auch das, was die Pagode als zeitloses Auto wirklich auszeichnet. Weil diese Form ist eigentlich nicht der Mode unterlaufen. Die ist wunderbar stimmig, die Form. Die hat tolle Proportionen und kann man eigentlich kaum noch verbessern. Was der Nachteil ist der Form ist, sie ist relativ strömungsungünstig. Sie hat einen relativ hohen CW-Wert. Und das ist der Grund, weshalb die Spitzengeschwindigkeit dieser Fahrzeuge nie berauschend war.
Und jetzt mal ganz praktisch, wenn Sie dann so einsteigen mit Hut, geht's wirklich besser?
Ich denke schon, ja. Nein, der große Vorteil ist gar nicht mal das Hut einsteigen. Das ganz große Prä von dieser Form ist die ideale Übersichtlichkeit. Die ist sensationell, man sieht alle Ecken. Und zum Zweiten ist es die Raumökonomie, die bei dem Wagen so hervorragend ist, wie das Mercedes nie wieder hingekriegt hat. Der hat ja die Größe des ersten SLK-Modells, so kann man es ja ausdrücken. Aber wenn man die beiden vergleicht, den ersten SLK, der ja in 90er Jahren rausgekommen ist, und eine Pagode, wird man feststellen, dass die Pagode also bezüglich Räumlichkeit dem SLK weit überlegen ist.
Jetzt steht hier eine Pagode von 1968 mit dem 2,8 Liter Sechszylinder. Welche Geschichte hat dieses Auto?
Ja, das hat eine ganz tolle Geschichte. Das ist eine Amerika-Version. Das Auto ist damals nach Kalifornien geliefert worden und hat lediglich 3 Besitzer. Und es ist von diesem Fahrzeug alles überliefert, was es gab. Nicht nur die Werksunterlagen, die bestehen aus Datenblättern und Kardex-Kartei und sowieso Betriebsanleitung und Checkheft. Nein, darüber hinaus sind sämtliche Rechnungen erhalten, die der Wagen irgendwie mal erfahren hatte. Sei es, dass die Zündkerzen erneuert wurden oder mal die erneuert worden, Inspektionen sowieso. Das erfüllt also 2 DIN A4 Aktenordner, das Ganze.
Ist zu erklären, weil das eben ältere Herren mit Hut, die ordentliche Aktenordner zu Hause hatten, alles gesammelt haben.
Möglicherweise ja.
Wenn Sie sagen, räumlich ist das super, also ganz ehrlich, ich sehe vorne 2 Sitze und hinten passt ein Hund rein. Wie viel haben Sie denn dann da schon maximal untergebracht in diesem Auto?
Nein, ich meine jetzt nicht die Personenzahl, aber ich denke jetzt mal an die Innenbreite zum Beispiel, die wirklich hervorragend ist, Schulterbreite. Man hat einen riesen Kofferraum drin, der ist also sensationell groß und man kann ja hinter den Sitzen auch noch was unterstellen. Also es ist immer ausgelegt für 2 Personen. Wir reden ja von einem Sportwagen. Gut, kann man sich natürlich streiten, ob eine Pagode ein richtiger Sportwagen ist. Ich würde es mal mehr als
Boulevardcruiser.
Ja, so als zweisitzigen Boulevardsportwagen, so kann man es bezeichnen.
Vielen herzlichen Dank. Wer von den anwesenden Umstehenden würde den jetzt gleich mitnehmen? Rufen Sie einfach laut hier. Also einige hätten wir dann schon, Sie sind eine Sorge, los, fährt ja eh nicht so schnell, haben Sie gesagt.
Ich wollte aber noch ganz schnell was loswerden. Die Pagode hat durchaus auch Sporterfolge gehabt. Das Auto war relativ erfolgreich 1963 im Rallye-Sport. Und zwar der selige Eugen Böhringer, der hat mit dem Auto immerhin 1963 die Europameisterschaft im Rallye-Sport gewonnen.
Erstaunlich. Ja. Er fuhr als Einziger und kam als Erster durchs Ziel.
Nee, keineswegs. Der hatte eine relativ hohe Konkurrenz. Nein, bei der Pagode war der Vorteil die Beständigkeit. Die war sehr zuverlässig. Im Langstreckenkomfort war die Pagode wirklich ganz toll. Und nebenbei gesagt, hat die auch einen zweiten Platz mal gemacht in der legendären Rallye London-Sydney. Die hat 1969 stattgefunden.
Herzlichen Dank. Hier in der Klassik-Remise. Da können Sie auch Burkhard Steinstreifen. Sie merken schon, der hat ohne Ende über die Pagode zu erzählen. Herzlichen Dank für den Besuch. Und das war unser Fahrzeugbrief für heute.
Ja, heute den El Camino nicht am Geschmack erkannt hat und auch nicht an der Lackierung.
Ach komm, jetzt gräm dich nicht.
Doch.
Aber ansonsten nimmst du ja gerade ein Bad in der Menge, die Menge um dich herum, wirst ständig angefasst. Und
wirklich? Merke ich gar nicht.
Ja, immer so, ich habe da ein Problem und dann so die Hand an der Schulter.
Ja.
Wie viele Probleme hast du schon so quasi nebenbei gelöst heute?
Es war dreistellig.
Ja. Die Sonntagsfahrer senden heute nicht nur live, sondern ja, auch zum Anfassen aus der Klassik-Remise in Moabit. Wir haben hier uns niedergelassen in einer der Werkstätten, ganz gemütliche Sitzecke geschaffen. Warum sind Sie zum Beispiel heute hierher gekommen?
Ja, weil man wöchentlich sozusagen immer ihre Stimme hört, will man die Gesichter irgendwann mal dazu sehen.
Sind Sie jetzt enttäuscht?
Nein, natürlich nicht.
Dankeschön.
Es hätte sonst geblitzt, oder?
Und das Bild dazu ist sehr nett. In dieser Werkstatt unsere Sitzgruppe und draußen davor immer die Gruppe von unseren treuen Hörern, die uns dann, wenn wir rausgehen auf dem Parkplatz, immer wie so kleine Enten bei der Prägung hinterher dackeln und dann draußen gucken.
Und danach wieder mit rein
zurückdackeln. Ja. Schön, dass Sie da sind. Also dieser Applaus, den Sie sich jetzt selbst geben, gilt Ihnen. Bitte sehr.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Los geht's mit den neuesten, dem neuesten
Klatsch und Tratsch.
Ja. Und den wichtigen Dingen in der Technik. E-Call-Technik. Ab 2015 wählen Autos bei Unfall automatisch die 112. Ein solches verpflichtendes automatisches Notrufsystem plant die EU, denn viele Autounfälle enden tödlich, weil die Hilfe zu spät eintritt. Ab Oktober 2015 sollen Autos nur noch mit dieser E-Call-Technik auf den Markt kommen. Und wenn ein Unfall passiert, registriert das ein Sensor, schaltet dieses Unfallsystem ein und wählt die 110. Übermittelt wird dann der Standort des Autos.
Genau, also muss man sich so vorstellen, man verlässt die Straße unprogrammiert und rollt sich ab und landet im Gebüsch. Das Gebüsch liegt wieder zusammen, keiner hat was gesehen und man stirbt, weil man nicht zu trinken und zu essen kriegt.
Findest du, ist das eine gute Sache oder wird dann auch detektiert, wenn, wie ich neulich beim Ausparken, ich gegen so einen anderen fahre und nur einen Blechschaden habe?
Das muss man gegeneinander abwägen. Rein technisch wäre es möglich, auch alles andere noch, Bewegungsprofile oder eben auch Unfalldatenschreiber, ist aber nicht. Das gibt der Gesetzgeber so vor. In diesem Fall ist es tatsächlich mal eine Neuerung, die der Verkehrssicherheit zuträglich ist und empfehlenswert.
Falsches Polizeiauto soll Einbrecher abschrecken. Ein Schweizer Autohaus bietet einen speziellen Mietwagen an, der nicht gefahren werden soll, sondern der nur dasteht, um potenzielle Hauseinbrecher abzuschrecken. Pro Woche kostet das als Polizeiauto beschriftete Fahrzeug 200 Euro. Es darf damit auch gar nicht gefahren werden. Es darf nur da parken, um eben böse auszusehen. Die Aktion wurde mit der Polizei in der Schweiz abgesprochen und die Nachfrage ist riesig.
Kann ich mir vorstellen, denn bei uns gibt es ja so eine Sache, da steht so ein Pappkamerad in Polizeiuniform an manchem Ortseingang.
Oder Vorsicht, bissiger Hund.
Ja, okay, das ist dann die Light-Version. Also das wird psychologisch sicherlich funktionieren, nur in Deutschland eben nicht, weil da diese hoheitlichen Aufgaben ja strikt reglementiert sind. Man darf damit nicht herumfahren und Blödsinn machen mit Autos, die aussehen wie Polizeiwagen.
Chaotischer Verkehr ist schneller und effektiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Studie. Demnach ist ein ungeregeltes System, in dem man sich nicht an feste Fahrstreifen halten muss und dann einfach offensiv in die freien Lücken vorstößt, die sich eben gerade so ergeben, viel besser und effizienter für den Verkehrsfluss. Das gilt, wenn zumindest für sehr voll und überstopfte Straßensituationen. Erinnert so ein bisschen an italienische Fahrweise. Haben die es also immer schon richtig gemacht und wir haben völlig gemein über sie geschimpft?
Genau, so ist es. Man hat ihnen sehr Unrecht getan. Die Italiener und überhaupt generell, sagen wir mal, emotional autofahrende Völker wie auch die Spanier, also die Südländer, die achten darauf, was vor ihnen passiert. Und die, die hinter ihnen fahren, die achten auch darauf, was vor ihnen passiert. Und deswegen passiert erstaunlich wenig. Da fehlen so ein paar Regeln. Es geht trotzdem gut. Bei uns sind ein paar mehr Regeln da und es wird nicht deutlich besser. Also ich wäre auch dafür, dass man so ein Chaos-System einführt.
Jeder dritte Ostdeutsche fällt durch die Fahrprüfung. Das belegen die statistischen Angaben des Kraftfahrtbundesamtes für das Jahr 2012. Besonders hoch ist die Durchfallquote bei der Theorieprüfung, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt bei 39%, in Hessen gerade mal 24%. In der praktischen Prüfung schneiden die angehenden Autofahrer deutschlandweit insgesamt besser ab. Aber theoretisch und praktisch betrachtet rasseln ostdeutsche Fahrschüler in Sachsen mit 33,9% und in Thüringen auch mit 33% überdurchschnittlich oft durch.
Ja, und jetzt glaubst du, jetzt sind die im Osten ein bisschen döver als die im Westen, oder?
So wäre meine Frage nicht gewesen, sondern okay. Einfach nur, woran liegt das?
Nee, da gibt es eine ziemlich eindeutige Erklärung. Führerschein machen ist teuer, die Fahrschulausbildung auch. Und da die durchschnittliche Kaufkraft in Westdeutschland, Südwestdeutschland höher ist als in Ostdeutschland, zahlen die einfach weniger Geld für die Fahrausbildung und das reicht dann eben noch nicht.
So ist das.
Audienz beim Autopapst.
Herbert und Renate sind fortgefahren mit ihrem, was?
VW Golf Plus Diesel.
Der hat was?
Der hat Wassereinbruch im Fußraum auf Fahrerseite.
Ja, sieht man sehr schön. Unter der Gummimatte ist eine total vollgesogene Berliner Zeitung. Wie oft muss die gewechselt werden?
Zweimal am Tag. Morgens und abends wird die gewechselt. Ja, und ist voll mit Wasser. Und man kann auch manchmal so die Ströme sehen zwischen Pedale, Bremse und Pedale, Kupplung, kommen da Wasserströme also runter.
Das heißt, auch ohne, dass es regnet, ist Wasser in
hier. Es muss immer regnen, das ist die Voraussetzung.
Ah, okay. Naja, also, regnet, ja. Aber eine gute Frage, Patricia.
Denn ja, wenn es zweimal pro Tag gewechselt werden muss, war heute schon Regen? Nein.
Naja, ist aber trotzdem nass.
Ja,
ne?
Eben. Da kann man schon
so stark und so intensiv, dass man also mehrmals täglich wechseln
muss. Okay, jetzt habe ich eben schon mal mir das Auto angeguckt. Die Frontscheibe scheint keine originale VW-Frontscheibe mehr zu sein. Ist die mal erneuert worden?
Ich habe es gebraucht gekauft, das Auto.
Ah, okay. Also das deutet nämlich, für mich deutet es darauf hin, dass die mal erneuert worden ist. Und was dann sehr häufig auftritt, ist die Verklebung. Die Frontscheibe ist ja hier nur eingeklebt, ja. Dass sie an irgendeiner Stelle nicht richtig erfolgt ist und dass da eben Wasser einsickert. Und natürlich sind die Wasserbeaufschlagung an der Frontscheibe natürlich besonders stark. Wenn man zum Beispiel sich vorstellt, hier oben ist so eine kleine Ritze und wenn es da reinregnet und gleich darunter ist die Verklebung nicht richtig, dann läuft es runter zum tiefsten Punkt und dann irgendwie über die Verkleidung eben in den Innenraum und vor allen Dingen saugt es sich alles voll in dem ganzen Auto. Irgendwann wird daraus ein Feuchtbiotop und dann kann man da richtig. Champignons drin züchten.
Ne? Und dann wird die Elektronik wahrscheinlich auch verrückt spielen, weil es alles so feucht ist in dem Auto.
Genau,
die
Sie brauchen eine neue Durchsicht.
Ja, ich fahre zu Carglass, hoffentlich geht das.
Ich gebe da keine Empfehlung. Es gibt auf jeden Fall technische Möglichkeiten.
Aber wir waren bei VW gewesen, die haben oben diese Abläufe freigelegt, ist nichts passiert. Ich bin in eine freie Werkstatt gefahren, die haben auch wiederum die Abläufe freigelegt.
Hat er denn von den Abläufen geredet, Herbert? Nein, er hat auch von der Frontscheibe geredet.
Ja, so ist sie. Also grundsätzlich würde ich aber dem folgen, Herbert. Ja, ich wünsche viel Erfolg.
Ich war schon voller Atem, um Peter zu begrüßen. Hallo Peter. Peter?
Ja.
Da bist du. So, ja, was ist bei Ihrem Auto?
Also, ich habe ein Problem, dass wenn ich fahre und an einer Kreuzung halten will und die Drehzahl runtergeht, wenn ich die Kupplung trete, geht er aus. Er geht danach sofort wieder an und das ist willkürlich, ob er warm ist, ob er kalt ist. Ist völlig egal. Manchmal ist es okay, manchmal ist es wieder, tritt er wieder auf, das Problem. Und,
ist das ein ja. Ford?
Wie?
Ist es ein Ford? Ist es ein Ford?
Nein, es ist ein Skoda Fabia.
Okay, und was für ein Motor? Diesel oder Benzin?
Benzin.
Benzin, okay.
1,4.
Geht die Motorkontrollleuchte an?
Manchmal die, ja, also diese Motorelektronikleuchte.
Okay. Ja, genau, die meine ich.
Ja,
okay,
genau,
dann wird höchstwahrscheinlich.
Dann geht sie aber nach zwei,
dann geht sie noch eine Weile wieder aus und dann geht der Motor. Ja, und dann geht der Motor auch nicht mehr aus an der Ampel. Pass auf, ganz einfach. Fehlerspeicher auslesen, kann man gar nicht oft genug machen lassen, offenbar. Und die Ursache wird sehr höchstwahrscheinlich sein, das Abgasregelventil, Abgasrückführung. Und das führt dazu, dass das Drosselklappenteil völlig verrußt ist. Das musst du reinigen lassen und dann wahrscheinlich das Abgasrückführungssystem erneuern. Das war's dann.
Peter, wir wünschen noch einen schönen Sonntag.
Ja,
bis
viel Erfolg. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Ich weiß, jetzt ist ja auch ein bisschen abgewürgt, aber der Tom ist doch extra auch noch vorgefahren.
Genau, und hallo, die Sendezeit Tom. Ist begrenzt. Also.
Ja, also ich habe mit meinem 211er ein Problem.
Ist ein Taxi.
Ja, E-Klasse.
380.000, ja, also alles gut. Aber wenn das Auto noch keine Betriebstemperatur hat, dann fängt er an zu muckern. Also dann zieht er nicht richtig.
Und es gab dieses Wort, was dein Werkstattfuzzi schon so gesagt hat. Ich habe so viel geschrieben, aber direkt verblättert. Irgendwas Überbrückungskupplung, Schnickschnack.
Wandler Überbrückungskupplung?
Genau. Okay. Die hat er abgeschaltet und dann war das Problem erstmal gegeben. Aber nun weiß ich nicht, ob es im Prinzip, sag ich mal, doch noch eine Alternativmöglichkeit
gäbe. Okay, die Wanderüberbrückungskupplung, die ist bei einem Automatikgetriebe dazu da, dass man eben ohne diese automatische Hin- und Herschalterei ein bisschen Sprit spart. Ja. Ja, der bleibt also im großen Gang. Die kann man elektrisch zuschalten oder wieder wegschalten oder manchmal ist es auch automatisch. Das führt natürlich dazu, dass er möglicherweise bei einem Auto, was schon sehr viel runter hat, dass dann die große Übersetzung nicht mehr ausreicht, um einen ruhigen Motorlauf zu gewährleisten.
Also ich muss dazu sagen, der Wandler wurde schon mal getauscht vor anderthalb Jahren.
Ja,
also,
ja, aber das liegt auch nicht am Wandler und auch nicht an der Kupplung, sondern eher an dem Motor beziehungsweise eben an der Leistungsabgabe. Und das ist bei den CDI-Motoren, da gibt es ja diese üblichen Sachen mit den Drallklappen. Und das, also es ist eher eine Motorsache. Ich würde mal versuchen, die Drallklappen beziehungsweise die Injektoren.
Ja, die wurden durchgemessen, die sind in Ordnung.
Die sind in Ordnung, dann bleiben bloß noch die Drallklappen.
Ne? Ich mache mal kurz eine Zwischenfrage. Wer von Ihnen kann gerade dieser Wanderüberbrückungskupplungssache noch folgen?
Kein Mensch. Da siehst du mal, Patricia, wir müssen einen Workshop machen.
Wir brauchen einfach längere Sendezeit, damit das mit dem Bildungsradio auch was wird. Aber es war toll, es war beeindruckend. Tom, danke, dass du da warst. Merken Sie sich, dieses Taxi, das hat Probleme mit der Wanderüberbrückungskupplung. Naja, ich weiß nicht. Das war's für diese Runde Audienzen. So, und damit neigt sich die Sendung dem Ende entgegen. Ja, nicht schon wieder über Autoprobleme reden. Ich weiß, er bleibt bei Ihnen. Mal kurz hier so gefragt, ob alle auch zufrieden sind. Sind Sie zufrieden?
Ja, sehr.
Hat er gut gemacht?
Ja.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Sehr zufrieden, hat er sehr gut gemacht.
Machen wir für Ihre Gebühren ein entsprechendes Programm?
Super zufrieden.
Wie sieht es hier aus?
Sehr zufrieden.
Also die überwiegende Mehrheit der Anwesenden findet, dass das echt in Ordnung war hier heute mit unserer vor der Sommerpause tatsächlich ja letzten Sendung aus der Klassikrevise, aus der Werkstatt.
Ich merke, ich habe irgendwie auch so ein kleines Tränchen gerade im Augenwinkel, wenn ich mir vorstelle, Patricia,
ich lade dich zum Kaffee ein am nächsten Sonntag.
Ja? Ach, wunderbar, jetzt geht's wieder.
Also, verehrte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, wir gehen wie alle Sonntagssendungen in die Sommerpause. Am 5. August sind wir dann wieder da.
Sie, das ist ein Sonntag übrigens, ja. Ja, da haben Sie bestimmt Zeit.
Sie hoffentlich auch. Herzlichen Dank, dass Sie hier vor Ort waren. Machen Sie sich nochmal laut hörbar. Andreas, dich habe ich auch lieb.
Ja, und all Ihnen hier allzeit gute Fahrt. Ich hoffe, die Motorkontrollleuchte geht dann erst wieder im August an.
Ich freue mich, dass du mich auch lieb hast. Ja. Hier kommt die Hörbarust. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.